Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zum 16. Adventskalender Türchen oder Tor des diesjährigen Discovery Panel Adventskalenders. Auf dem Panel heute
Andreas Dom
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ist nicht mehr viel. Ihr habt es bald geschafft.
Genau, es ist noch knapp eine Woche und ein Tag. Ja?
Knapp eine Woche und ein Tag. Genau. Ein bisschen weniger als eine Woche und ein Tag.
Und wir sind auf alles vorbereitet, was da kommen mag.
Weihnachten, meinst du? Hast du alle Geschenke oder was?
Ich habe alles. Ich bin vollkommen vorbereitet. Ich hab mir auch ein Menü überlegt, was ich an Weihnachten koche. Möchtest du wissen, was ich an Weihnachten koche?
Unbedingt.
Also, ich muss mal kurz scrollen, damit ich das hier finde. Also,
hast du es dir aufgeschrieben?
Natürlich. Ach. Ich muss ja planen.
Hör mal.
Also, es gibt zum Einstieg Bruschetta. Dann gibt es eine Kichererbsensuppe. Dann gibt es Kartoffelgratin mit, weiß ich nicht genau, und Bohnen. Ich muss noch gucken, weil ich werde an der Stelle vegetarisch kochen und ich weiß noch nicht genau, wie das heißt. Es gibt irgendwie so ein vegetarisches Fleischersatzgericht mit so, das so im Blätterteigmantel irgendwas ist. Moment.
Da könnt ihr bestimmt helfen. Lustigerweise übrigens kriege ich auf Instagram irgendwie seit 2 Wochen sehr viel Werbung für vegetarische Braten angezeigt. Das finde ich ganz interessant.
Ich glaube, ich habe bestimmt mit deinem Account irgendwie danach mal gesucht irgendwie.
Deswegen. Danke.
Gerne. Kein Problem. Wie hieß denn das noch?
Es gibt ja so Bohnen auf Bohnen, Kidneybohnen, auf dunklen Bohnen quasi basiertes Zeug, was man, glaube ich, ganz gut auch, also könnte ich mir ganz gut in Form mit Blätterteig vorstellen.
Ja, aber wollte ich eher dazu machen, ehrlich gesagt.
Ja, aber das sind dann Prinzessböhnchen quasi, ne?
Genau.
Ja. Ich meine dicke Bohnen.
Wenn du jetzt irgendwie einen Bohnen, also wenn ich erst Kichererbsen mache, dann irgendwas mit Bohnen und dann dazu noch Bohnen. Weiß ich nicht, ob das so ausgewogen ist. Wie hieß denn das noch?
Hülsenfruchtparty.
Ja, das hatte irgendeinen Namen. Mist, ich hab's echt vergessen. Mann.
Hat nicht immer alles irgendeinen Namen.
Es hat immer alles irgendeinen Namen. So. Ja, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass wir jetzt zu dritt als VegetarierInnen an Weihnachten sind und zwei Fleischesser und die haben dann gesagt, hör mal, dann mach doch nichts extra, sondern koch dann eine Fleischlos. Und das ist natürlich ganz gut, weil dann kann ich die Sachen irgendwie besser vorbereiten und gerade ein bisschen weniger in Stress.
Ja, klar.
Und zum Nach... Ah, guck mal hier. Nein. Hier steht auch nicht, wie es heißt. Genau. Und zum Nachtisch gibt es Spekulatius Schichtdessert.
Das klingt hervorragend. Was sind die Schichten? Also Spekulatius nach unten irgendwie und dann muss irgendwas was drauf, was den matschig macht? Also irgendwas mit Joghurt oder Schmand oder noch mehr Fett?
Ja, auch hier, also ich muss das halt vegan machen, weil eine Person ist vegan, die an Weihnachten dabei ist. Aber
okay,
ist
so aber da gibt's
veganer
ja,
Joghurt am Start irgendwie.
Ja, da gibt's ja, wollte ich gerade sagen, auch genug Produkte mittlerweile. Es klingt spannend. Ich würde gerne probieren.
Ja, es klingt, glaube ich, für viele Leute, die da draußen jetzt sind, so ein bisschen zu modern vielleicht, zu woke oder sowas. Also ich hätte auch kein Problem damit, Fleisch zu kochen. Ich muss es ja selber nicht essen. Aber es haben jetzt sich wirklich da mehrere Leute drauf committed, dass wir das ein fleischloses, ist auch gar keine Entschuldigung oder sowas, aber es ist ein fleischloses Mahl. Und das ist zum ersten Mal, dass ich ein komplett fleischloses Mahl, weil ich im letzten Jahr ja noch auch Fleisch gegessen habe, bereite. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das auch an Weihnachten gut funktioniert. Aber ich kann mir eigentlich nicht, ich glaube, ich wüsste nicht, warum nicht?
Ich wüsste, also ehrlich gesagt, ich habe ja einen kurzen Urlaub gemacht wann war denn das? Letzte Woche? Ja, ne? Glaub schon.
Ja.
Und war unter anderem auch in einem Hotel. Hotels ja. ziehen sich durch mein Leben in letzter Zeit.
Ja.
Was ein
müssen wir über was reden?
Ich, meine Affinität zu Hotels. Ich habe eine neue Leidenschaft entdeckt. Nur da komme ich an lineares Fernsehen. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört haben solltet, dann wisst ihr, warum ich das erwähne, wenn ja. ihr sie hört. Genau, und das hatte ein sehr gutes Restaurant, also einer der Gründe, warum wir da abgestiegen sind. Ein wirklich sehr gutes Restaurant. Und da haben wir dann auch ein, ich glaube, 4- oder 5-Gänge-Menü gegessen, was mhm. komplett vegetarisch war. Mhm. Vegetarisch in dem Fall tatsächlich nicht vegan.
Ja.
Was aber wahnsinnig gut war. Und so von wegen, ne, das heißt ja immer, gerade in so in der gehobenen Küche, dann ne, so ein feines Stück, was auch immer, ne, weiß nicht, Fisch, ja. Fleisch, irgendwie so, das ist ja dann immer so ein Sahnehäubchen irgendwie. Und es hat mir
eben nicht Sahne,
genau. Es hat mir so dermaßen gar nicht gefehlt. Es war wie ein Herbstspaziergang. Das ganze Menü war wie ein Herbstspaziergang, nur nicht so leicht und fluffig. Am Ende war ich wahnsinnig satt und hatte das Gefühl, ich könnte 3 Tage nichts mehr essen. Aber das hat sich gelohnt, den Magen mal ausnahmsweise zu dehnen. Das war hervorragend. Ich kann ja noch leider auch nichts liegen lassen, wenn er so.
Ja, aber das muss auch an Weihnachten muss das auch passieren, glaube ich, irgendwie. Ne? Ich habe jetzt die Schichten dieses
Spekulatius-Schichtdessert.
Ja. Leider ist die Seite, auf der ich das gefunden hatte, ist abgestürzt, aber ich habe sie im Cage gefunden. Also es ist tatsächlich relativ simpel. Es ist Vanille-Soja-Joghurt, es ist vegane Sahne und es ist stückiger Apfelkompott, veganes Gewürzspekulatius und ja, genau. Dann noch so ein bisschen mit Zimt dabei.
Das klingt hervorragend. Und ich mag das ja auch sehr gerne, wenn so ein harter Keks wie Spekulatius dann so ansuppt, ne? Und dann im Kern dann noch knusprig bleibt hier da so ein paar Stellen, aber dann auch so schon so schön weich vollgesogen ist. Hervorragend, lecker.
Und was ich eben meinte, eigentlich, das mit diesem Teigmantel heißt Filet Wellington.
Das habe ich schon mal gehört, aber das heißt das nicht, heißt, gibt es das nicht in, auch in Fleisch?
Genau, und du kannst es aber auch eben mit so Gemüse und roten Bohnen und sowas drin machen. Also im Prinzip sieht das aus, als wäre das tatsächlich ein Braten im Teigmantel.
Ja.
Aber da drin ist halt kein Braten.
Das ist ja witzig. Finde ich super.
Ich werde es mal probieren. Ich kann dir vielleicht nach dieser Zeit mal erzählen, wie es denn war.
Ja, bitte. Wir müssen noch einen Silvestercast wir müssen noch eine Woche eigentlich weitermachen, damit wir all das, was
lass uns eine neue Tradition machen, dass wir einfach den Dezember komplett durchziehen.
Nein, das machen wir nicht. Es gab mal Zeiten, da haben wir sogar Pause gemacht über den Winter. Also nicht über den Winter, aber über die Tage zwischen den Jahren.
Ja.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir das handhaben. Also es gibt ja so viele Star Trek-Serien zu besprechen, meine.
Mal gucken. Auf Mastodon wird uns schon vorgeworfen, dass wir aus dem Lower Decks Vorspann einen Pur Hitmix gemacht haben. Und dann wurde ein bisschen über Pur diskutiert. Und ich möchte an dieser Stelle mal wieder ein Pur-Zitat bringen, um quasi den Zustand von uns beiden zu beschreiben. Die Augenringe erzählen die Nacht. Fremdes Hotel.
Ja.
Ja, gut, mehr sage ich nicht. So, wir wollten aber heute Inhalt machen. Wir wollten Star Trek-Inhalt machen, weißt du noch?
Ja, wollen wir das heute durchziehen oder wollen wir das auf morgen schieben? Ich habe das Gefühl, das könnte zu so einem Running Gag werden.
Nein. Keine Running Gags
mehr. Keine Running Gags mehr, das ist vorbei. Das ist okay. Ich mache auf gar keinen Fall Running Gags. Das ist auch eher so ein Running-Schmerz, ne?
Ich hätte es dir niemals schicken dürfen.
Aber dass dir das nicht bewusst gewesen ist, dass genau das passieren würde, ich verstehe es nicht.
Ja, ich bin immer wieder dumm. So, wir haben eine neue Rubrik erfunden. Die gab es noch nie in irgendeinem Podcast.
Noch nie.
Und
auch noch in keiner Fernsehshow.
Nein.
Genau.
Und wir wollen sie heute zum allerersten Mal einführen. wir haben auch einen Jingle gemacht. Auch das gab es so oder in Abwandlungen noch nie in irgendeinem Podcast.
Auf gar keinen Fall.
Deswegen, das ist unsere Erfindung. Und deswegen, alle, die was anderes behaupten, müssen verklagt werden. Nicht von uns, aber müssten eigentlich verklagt werden.
Und es gibt ja durchaus auch Anwältinnen und Anwälte unter euch, denen wir das gerne dann übergeben. Das ist gar kein Problem. Sprecht uns an. Ihr könnt da auch Geld mitverdienen. Das ist gar kein Problem.
Genau. Und falls jetzt irgendwann mal jemand sagen würde, dass das eventuell Jan Böhmermann und Olli Schulz schon mal gemacht hätten.
Wer sind die denn überhaupt?
Und die ja auch ziemlich gute Anwälte hätten, wie zum Beispiel Dr. Christian Scherz. Das ist sicherlich nicht richtig. Und wir weisen jegliche Vorwürfe von uns, wenn wir die jetzige Rubrik ankündigen, die da heißt, Sebastian?
Die großen Fünf. Definiert von Dom und Sonntag.
Wow, ein Jingle, wie er direkt aus dem Jingle-Produktionshimmel kommt.
So, die großen Fünf. Und du hast dir heute für die, unsere erste Ausgabe, die großen Fünf, hast du dir ein besonderes Thema ausgesucht.
Ich wusste im Übrigen nicht, dass wenn ich das aussuche und du nichts mehr darauf sagst, dass das dann unser Thema ist.
Ja, ich habe dich gefragt, na, Thema für die großen Fünf, und du hast geschrieben, uff, Zeitreisen, habe ich gesagt, ja, das ist groß, ne,
in Star Trek. Genau, Moment, genau, du hast exakt gesagt, das ist groß, so, ja. Dann hab ich gesagt, ja, aber warte, Moment, ich hol mal diesen Chat hervor, so, ja, du hast gesagt, das ist big. In Star Trek, Fragezeichen, dann habe ich geschrieben, geht's nicht um Star Trek, also in unserem Podcast. Und in den großen Fünf, dann hast du geschrieben, das ist mir doch egal. Und das war das Ende der Kommunikation.
Ja, ich dachte, damit wäre es festgelegt.
Und jetzt stehe ich hier und hab offensichtlich irgendwas angestoßen, was ich nicht selber so richtig vorbereitet habe, wo wir stundenlang...
Aber du hast eine große Fünf. Du hast die großen Fünf, ja?
Ach, keine Ahnung. Ich erfinde sie jetzt. On the run. Sind das denn? Ich weiß ja nicht mal, wie die Rubrik funktioniert. Selbst darüber haben wir uns nicht über.
Die großen Fünf Zeitreisen, hast du doch gesagt. So, die großen Fünf Zeitreisen in Star Trek.
Ja, aber zum Beispiel, ist ja eine Frage, die noch offen ist. Sind das unsere gemeinsamen großen Fünf oder Nein. Haben wir jeweils...
Jeder hat große Fünf. Ich habe hier Platz 5, 4, 3, 2 und 1.
Okay, es gibt ja gar nicht so viele Star Trek Zeitreisen. Also
das stimmt ja nicht.
Es gibt schon. Ah, du hast recht.
Was ist denn dein Platz 5? Fangen wir doch mal damit an.
Warum muss ich denn jetzt anfangen? Jetzt, wo ich so unvorbereitet bin. Pass auf. Ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, welche deine großen Fünf sind. Und ich glaube, ich könnte darauf kommen, welche deine oder was zumindest in deinen großen Fünf ist. Und deswegen.
Ich werde sie aber nicht bestätigen, weil wir sind ja erst bei Platz 5.
Okay. Da versuche ich jetzt eine zu wählen.
Ja.
Die du nicht hast. Die mir aber trotzdem ganz gut gefallen hat.
Mhm.
Aber bin jetzt, wie gesagt, schlecht vorbereitet, deswegen musst du mir jetzt helfen. Und wir haben schon mehrfach über diese Folge, es ist eine Doppelfolge gesprochen, aus Star Trek Voyager, in der die Voyager-Crew in die 70er Jahre zurückreist, unter anderem auf Sarah Silverman trifft in einem grünen VW-Bus, die finde ich mindestens eines Platzes 5 würdig. Ich weiß, googelst du schon oder soll ich googeln?
Ich bin gleich soweit, also du kannst einfach weiter, red mal weiter.
Genau, und die finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil sie jetzt, wo ich mittlerweile mehr über Star Trek weiß, verstehe, dass sie da auch durchaus in einem Anspielungskontext herumwabert, aber auch, also nicht zuletzt, weil wir ja seit Wochen, Monaten und Jahren Star Trek 4 besprechen, der ja irgendwie... Mhm. Wie ich finde, vom Vibe her Ähnlichkeiten hat, auch wenn er ein bisschen in einer anderen Zeit spielt. Fand ich tatsächlich diese Folge sehr cool. Es war ein sehr cooler Ausflug, vor allen Dingen auch mit einer coolen Sarah Silverman.
Die Doppelfolge heißt Futures End,
ja,
wurde 96 gesendet, aber es spielt nicht in 96, sondern es spielt im Jahr 1967.
Mhm. Ah, nicht 70er und, sogar, sondern 60er, krass.
Ja. Genau, Ende der 60er, wir sind in der Zeit, in der Woodstock stattfindet und sowas, ne? Und ja, genau.
Finde ich, hast du die auf dem Schirm, die, also hast du die irgendwann mal aktiv wahrgenommen?
Wobei, stimmt nicht. Ich glaube, die spielt dann doch im Jahr 96, aber da ist jemand, Captain Braxton ist schon 30 Jahre lang auf der Erde oder sowas. Nee, ich habe die, wie du gerade merkst, überhaupt nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Würde sie mir aber nochmal gerne angucken, weil die Bilder, die ich jetzt gerade sehe, gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich sehe so unsere Voyager-Crew, also Tuvok, der sich Spock-alike irgendwie so ein Kopftuch umgebunden hat. Chakotay, Janeway und Tom Paris, der so ein bisschen aussieht wie Miami Vice, stehen an einer Reling. Und im Hintergrund fährt jemand auf einem Roller entlang. Also ich habe irgendwie Bock. So, ich mag ja Star Trek-Episoden.
Ich mag ja Star Trek.
Ich mag ja Zeitreise-Episoden. Und ich find's gut, dass du sofort eine Voyager-Zeitreise ausgewählt hast, denn du hattest natürlich recht. Ich habe keine Voyager-Zeitreise in meinen großen Filmen.
Das könnten wir noch irgendwie als Add-on, aber dann wird es ja völlig ausufern, glaube ich, als Add-on irgendwie in Zukunft noch mitmachen. Ich hätte eigentlich mal meinen Tipp auf den Zettel schreiben müssen, was deine großen fünf sind.
Ja. Aber genau, das hättest du machen können.
Habe ich aber nicht gemacht, ja.
Weißt du nicht, ob du eine getroffen hättest?
Ja, doch.
Die ich jetzt auf jeden Fall auf Platz 5 gewählt habe, hättest du wahrscheinlich nicht getroffen, weil es so ein bisschen vielleicht überraschend kommt. Auf Platz 5 bei meinen großen 5 Zeitreisen ist die Zeitreise der Discovery 930 Jahre in die Zukunft.
Ach was.
Also, wir wiederholen nochmal diese Story. Sie wollen vor einer übermächtigen KI flüchten, weil sie die größte Datensammlung des Universums im Bordcomputer haben und die KI damit so mächtig werden würde, dass sie sämtliches Leben und Universum vernichten würde. Was eine Zeitreisende, nämlich Gabriel Burnham, schon in der Zukunft gesehen hat und deswegen jetzt den Zeitstrahl ändern möchte, was im Übrigen in vielen Star Trek-Episoden überhaupt nicht geht. Und wie sie es machen, ist ein super komplexer Vorgang. Sie müssen einen Zeitkristall von einem alten Klingonenkloster holen. Sie müssen eine Top-Wissenschaftlerin, die gerade einen Delizium-Rekristallisator erfunden hat, um den Zeitkristall zu aktivieren. Das ist Mehane Ekahalika Po. Der Zeitkristall, der dann einen Zeitreiseanzug mit der einen Zeitreiseanzug antreibt, damit dieser einen Zeittunnel aufmacht, der dann einen One-Way-Trip in die Zukunft ermöglicht, was aber nur klappt, indem das bereits Geschehene nochmal erfüllt wird und 6 Mikrozeitsprünge dazu genutzt werden, 6 Leuchtfeuer zu entzünden, denen die Discovery dann in der Staffel hinterhergejagt ist. Das ist die wohl komplexeste Geschichte, wie Ex-Astro Scientia auch nochmal schreibt, die wohl komplexeste Geschichte von Star Trek überhaupt, die auch an vielen Stellen überhaupt nicht so richtig funktioniert, weil da so ein paar Sachen auch wieder vergessen worden sind von den Writern. Und die Pointe der ganzen Nummer ist, dass am Ende es gar nicht nötig gewesen wäre, weil diese mörderische KI kurz vor der Reise in die Zukunft durch einen Roundhouse-Kick in der Sporenreaktionskammer getötet wird.
Ja, im Gegenteil, es ist eigentlich ja noch tatsächlich, eigentlich ist es fahrlässig, weil es in der Zukunft ja multiple Gefahren geben könnte, die diese Daten, die sie ja an Bord haben, ausnutzen, ne? Also das
aber sie retten zumindest die nächsten 930 Jahren, denken sie, aber die KI war ja schon besiegt. Aber die Geschichte ist allein deswegen schon auf meinem Platz 5, weil sie so krude ist und weil sie Discovery als Serie ermöglicht hat, wieder eine sehr, sehr gute Serie zu werden, nachdem man sich in der Vergangenheit in der Zukunft festgefahren hatte.
Das ist schön. Also das ist schön, dass du was Positives aus dieser wirklich kruden Geschichte ziehen kannst, weil über die wir uns ja auch schon wirklich viel echauffiert haben, ne?
Aber ich habe es jetzt nochmal nachgelesen auf Ex-Astro Scientia, die ganze Geschichte auch nochmal komplett aufgedröselt haben, weil die sich ja sehr, sehr gerne auch mit solchen Geschichten beschäftigen.
Ja.
Übrigens eine große Empfehlung, ne? Ex-Astro Scientia ist eine ganz, ganz tolle Seite über Star Trek, die so ein bisschen untergeht, weil sie so nerdy ist tatsächlich. Also verliert euch da doch mal auf dieser Ex-Astro Scientia-Seite. Sie ist auch deutsch, ne? Also beziehungsweise von Deutschen auch betrieben. Das kann man wirklich mal machen. Ich hatte völlig vergessen, dass am Ende ja der Trick ist, dass Michael Burnham die ganzen Leuchtfeuer, die Discovery in dieser ganzen Staffel ständig gesehen hat, ja nochmal noch entzünden muss, damit die Discovery sie im Nachhinein überhaupt gesehen haben kann.
Ja, ja, genau. Das ist, da sind wir wieder bei deterministisch und so weiter, ne, wo wir uns jetzt bei unserer letzten, ach so, noch nicht aufgehalten haben werden bei unserer letzten nächsten Besprechung, die ihr morgen hört. Gott, heute hört. Heute.
Genau, die kommt
in einer Stunde.
Ihr habt ja jetzt gerade um 6 gehört, ja. Ne, und um 7 kommt die Strange New Worlds Besprechung.
Heute, das passt dann irgendwie wieder auch ganz gut. Das ist ein nicht enden wollendes Thema eigentlich, ne?
Das ist total spannend, weil diese Zeitreise in Discovery zeigt uns einerseits, dass das Universum halt selbstkohärent ist und es sich alles erfüllen muss, damit es erfüllt werden kann. Auf der anderen Seite zeigt es uns aber, dass die Zukunft unterschiedlich aussehen kann, weil Gabriel Burnham immer wieder in die Zukunft reist und sieht, dass die Welt zerstört wird. Also diese Staffel ist in sich so inkohärent, dass es ganz oft knallt. Zwischendurch gibt es auch irgendwie mal, da siehst du plötzlich alle Leuchtfeuer, obwohl Michael die nachher eigentlich nacheinander anzündet. Das ist alles, ergibt, wenn man ein bisschen näher hinguckt, ergibt das alles keinen Sinn mehr. Aber sie haben versucht, die komplexeste Geschichte aller Zeiten zu erzählen und sind gnadenlos daran gescheitert. Es ist wie ein Autounfall. Man muss bei Staffel 2 Discovery muss man sehr, sehr gut hingucken. Aber sie hat uns Pike geschenkt und sie hat die Discovery in die Zukunft geschickt. Und deswegen ist es mein Platz 5 bei den großen 5 Zeitreisen.
Sehr schön.
Dein Platz 4.
Oh Gott. Kleine grüne Männchen. DS9.
Mhm.
Heißt im Original Little Green Man. Ja, richtig. Ist die Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle auch noch irgendwie vor Augen habt. Quark wird in den 50er Jahren in einer Militäreinrichtung quasi als Alien betrachtet, so hier Roosevelt, haben wir letztens auch drüber gesprochen, ne? Mäßig. Ich glaube, der Ursprung der Geschichte ist, dass
Roswell. Ja.
Roswell, nicht Roosevelt. Roosevelt war der Präsident, ne? Roosevelt war der Präsident,
Das ist schön. Aber der wusste bestimmt was.
Ja, auf jeden Fall. Shuttle-Unfall, irgendwie, weil Quark irgendwas geschmuggelt hat. Ich glaube, Norg ist noch an Bord, ne? Und dann stürzen
und
sie
Rome.
Und dann, genau, ja klar. Und dann stürzen sie auf der Erde ab in den 50er Jahren und dann geht halt diese krude Geschichte los, wie sie dann halt versuchen, irgendwie wieder zurückzukommen. Und tatsächlich finde ich diese Episode, mal abgesehen davon, dass das Setting halt irgendwie geil ist, also dass die Idee irgendwie geil ist, ne? Also dieses UFO-Ding mal nachzuspielen, ja, was halt schon irgendwie 30.000 Mal in irgendwelchen Filmen gespielt wurde, aber dann halt mit dem Ferengi quasi in der Hauptrolle, ja, finde ich, dass es auch eine durchaus gelungene humorige Folge ist, so, ne? Ich finde, der Zeitreiseaspekt steht da jetzt gar nicht so wahnsinnig im Vordergrund. Nee. Das ist ja so, also eher die Skurrilität der Situation steht da im Vordergrund, aber der wird das schön herausgearbeitet. Und es ist eine schöne Ferengi-Folge.
Für mich immer noch eine der bewusst lustigsten. Also wir sind irgendwann mal in letzter Zeit gefragt worden, was denn die lustigsten Star Trek-Szenen sind.
Ja.
Und für mich eine der lustigsten Star Trek-Szenen, die auch bewusst so geschrieben worden ist, dass sie lustig ist, ist, dass der Universalübersetzer in Quarks Ohr irgendwann nicht mehr funktioniert und er sich deswegen die ganze Zeit aufs Ohr haut.
Genau.
Die Menschen und auf der Erde aber denken, das wäre die Begrüßung der Aliens und sich deswegen auch aufs Ohr haut.
Das ist wirklich auch eine großartige Szene. Die habe ich aber auch immer relativ schnell vor Augen, wenn es um diese Folge geht. Ja.
Und Quark dann irgendwann sagt, sag mal, sind die ein bisschen doof hier?
Das ist schon ziemlich nice.
Ja. Mein Platz 4, die Zeitreise der HMS Bounty ins Jahr 1986, um ein paar Buckelwale zu retten. Du siehst, ich mag krude Stories. Eine Sonde kommt im Jahr 2286 in der Umlaufbahn an und zerstört die Erde, weil sie die Buckelwale, mit denen sie eigentlich kommunizieren will, nicht findet. Deswegen reist die eigentliche Enterprise-Crew, die aber gerade keine Enterprise hat und deswegen auf einem klingonischen Bird of Prey unterwegs ist, ins Jahr 1986, schnappt sich ein paar Wale und bringt sie zurück ins Jahr 2286, um die Sonne zu beruhigen und die Erde zu retten. Auch nur geringfügig konstruiert diese Story.
Auf jeden Fall. Ja, also es ist eine absolut krude Story, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie, ich meine, es geht hier um einen Star Trek Film und zwar um den vierten Star Trek Film.
Richtig,
The Voyager. Und das, was sich dann wirklich irgendwann dahingestellt hat und im Kreise von Produzenten oder was auch immer, Also Entscheiderinnen und Entscheidern, die da viel Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, wir machen das jetzt, das wird unsere Story, das wird die Fortsetzung dieser bisher drei Filme, die ja, sehr anders unterwegs gewesen sind, ne? Also ich meine mit dem Motion Picture, das war eh so ein sphärischer Kram, aber dann waren das ja doch eher so Action-Geschichten, die zwei und drei so, ne, mit einem Antagonisten und dann sowas. Es gibt ja nicht mal einen Antagonisten eigentlich, ne?
Nee, wir haben uns, ja, die Sonne, ne? Aber
aber die ist ja eigentlich, ja. Die ist da irgendwie. Also das ist das ist so eine Umweltkatastrophe quasi, die verhindert wird. Ich meine, wir haben uns über die Genese ja schon unterhalten, aber ich find's mega spannend, dass sie sich entschieden haben, genau das zu tun, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir haben uns über die Genese unterhalten, deswegen wissen wir, dass es nicht so war, aber ich habe mir das auch immer so vorgestellt, dass da irgendwer mal, keine Ahnung, Harv Bennett oder sowas, hat sich dann da hingestellt, hat das einfach vorgelesen, so als Abstract, ne, und dann haben alle irgendwie angeguckt, haben sich angeguckt und haben irgendwie alle, keiner wusste, wie er reagiert, und dann ist einer so aufgestanden und hat dann angefangen, so ein Slow Clap zu machen, so dieses. Und dann mit der Zeit haben wir gedacht, oh gut, okay, dann müssen wir das jetzt wohl mal machen. Dann sind alle aufgestanden, haben applaudiert und haben sich dann irgendwann mit Shampoos bespritzt und sowas und haben gesagt, das ist es. So.
Das ist die Geschichte, yeah. Das
also so hätte ich das auf jeden Fall inszeniert, wenn ich den Writers Room hätte inszenieren müssen. So.
Finde ich gut.
Die Zeitreise ist ja dann im Prinzip eine Wiederholung von zwei TOS-Folgen, das ist nicht so bemerkenswert. Die Zeitreise-Sequenz selbst ist aber total bemerkenswert, weil die ist ja von Industrial Light and Magic gedreht worden. Und das hatten wir in unseren Besprechungen bisher nicht gesagt, deswegen wiederhole ich das jetzt nochmal hier. Im Drehbuch steht folgender Absatz. Wir befinden uns in Kirks Geist, als wir eine Reihe hypnotischer Traumbilder aus Kirks Unterbewusstsein aufsteigen sehen. Wogende Gestalten, die auf uns zuschweben und vorbeiziehen. Flüssige Gesichter, amorphe Gestalten. Bilder von Kirks Schiffskameraden in halbtransparenten, gespenstischen Formen. Altern und sich zurückbilden. Kirks Bild von sich selbst, wie er auf sich zurennt. Unter Wasser auf einer sonnengesprenkelten Oberfläche blickt. Sanft wogende Schilfstränge an einer abstrakten Küstenlinie. Körperlose Stimmen, Geräusche und Musik verstärken die hypnotische Wirkung. Und dann ein rauschendes Brüllen beginnt sich zu erheben und lauter zu werden, bis es mit einem schrecklichen Knall seinen Höhepunkt erreicht.
Das ist schön. Ja, genau das haben wir gesehen.
Exakt, das haben wir gesehen. Ja, genau. Industrial Light and Magic hat gesagt, na gut, wenn ihr das wollt, dann setzen wir es halt genauso um.
Nice.
Das war mein Platz 4. Genau.
Ich überlege gerade, ob wir das jetzt splitten mit dem Blick auf die Uhr, weil das macht so viel Spaß und ich will gar nicht schneller werden, oder wollen wir das jetzt einmal durchziehen?
Wir ziehen das einmal durch. Meine drei ersten Plätze sind auch ein bisschen schneller erzählt.
Okay. Dann ziehen wir das durch. Wo bin ich denn? 4 oder was? Nee, 3. Platz 3. Mein Platz 3 ist die zweite Staffel Star Trek Picard.
Mhm.
Es nur mal Star Trek Picard ist.
Ja, und also du liebst Star Trek Picard.
Ich liebe Star Trek Picard. Also wir erinnern uns, ne, die gehen zurück in die Zukunft, um zurück in die Vergangenheit zu fliegen, um die Zukunft wieder herzurichten. Mhm. Und erleben seltsamste Dinge in der, in den 2000, wo sind wir denn da? 24? 24, ne? Wir sind die Zweien abhanden gekommen. Ist zu viel 2024. Zwei. 2024, also 20, genau. Also quasi unsere Zeit. Ja. Genau, und erleben der ja abstruseste Dinge und wir haben da lange drüber gesprochen, diese Zeitreise-Story hat für uns ja nicht so wahnsinnig so super gut funktioniert und es hatte ja offensichtlich auch pragmatische Gründe, warum sie das gemacht haben und am Ende ist es jetzt nicht die perfekteste aller Zeitreisen gewesen. Es passieren auch wirklich seltsame Sachen, also ich erinnere mal an diese Verfolgungsjagd von Ruffy und Seven, während eigentlich wirklich andere Dinge zu tun gewesen wären, Rios zu retten, und auch das Ende, das, also wie dem auch sei, aber da es nun mal Star Trek Picard ist und ich an Star Trek Picard immer noch glaube, aus Gründen, die ich selber nicht nachvollziehen kann, die nichts mit Rationalität, sondern eher was mit Emotionalität zu tun haben, und ich die Serie einfach nicht schlecht finden möchte und da ja auch durchaus schöne Elemente drin waren und auch Charakterentwicklung wieder mal ganz gut funktioniert hat, ist das für mich und auch für so Sachen wie die Jurassic Borg Queen zum Beispiel für mich zumindest ein würdiger Platz 3, weil es vermutlich eine Staffel sein wird, die immer mal wieder den Weg in meinen DVD-Player finden wird, auch wenn es jetzt nicht die perfekte Zeitreise gewesen ist vielleicht.
Ja, ich bin gespannt. Da werde ich auch nochmal irgendwann einen Rewatch machen, ja. Und mal gucken, wie die altert, diese Staffel.
Ja. Ja, ich merke gerade auf der Reise, dass wir, ich glaube, sehr unterschiedliche Dinge hier sagen werden und ja. Ich sehr emotional argumentiere hier. Das fällt mir gerade nicht so einfach.
Aber dann setze ich mal die absolute Ratio gegen deine Emotion.
Ja.
Für mich ist nämlich Platz 3 mehr so ein philosophisches Experiment und eine Zeitreise, die wir eigentlich gar nicht sehen. Nämlich eine Zeitreise der Defiant Crew, die eine Zeitreise in die Zukunft, in der Zukunft machen muss. Und damit dann 200 Jahre in der Vergangenheit zweite Versionen von sich auf einem Planeten schaffen, die eine Kolonie von mittlerweile 8000 Leuten gegründet haben.
Ja, ich erinnere mich an die, grob an diese seltsame Folge, ja.
Ja. Die Nachfahren dieser Defiant Crew, auf die sie dann treffen, würden sterben, wenn die Defiant Crew ihre eigene Zeitreise verhindert. Wenn die aber diese Zeitreise machen, landen sie halt 200 Jahre in der Vergangenheit. Und weil die Defiant Crew aber jetzt sieht, ja gut, okay, wir überleben ja im Prinzip in der Vergangenheit und wenn wir das aber verhindern würden, würden hier 8000 Leute einfach aus der Geschichte ausgelöscht werden, wollen sie sich im Endeffekt opfern. Das wiederum wird aber von einem Odo-Nachfolger am Ende verhindert und die Kolonie wird aus der Zeit gelöscht. Die Episode ist von DS9, heißt Children of Time und ich würde sie euch echt nochmal empfehlen, wenn ihr die nicht mehr auf dem Schirm habt. Die fand ich nämlich, also philosophisch gesehen und auch ethisch vor allen Dingen, also es macht ethische Dilemmata halt auf, fand ich die sehr, sehr interessant und sehenswert, ja.
Da habe ich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Erinnerungen dran tatsächlich, an Details, wie das dann am Ende gewesen ist. Aber das ist schon eine Folge, wo du sagst, irgendwie, mal abgesehen von der Idee, die ja tatsächlich bemerkenswert ist, ja. Ist das auch eine Folge, die man sich irgendwie ganz gut angucken kann, ja.
Ja, das ist definitiv keine perfekte Folge. Die hat so ein paar Schwächen. Auch die Charaktere sind so ein bisschen Stereotyp vielleicht von den Kolonialisten oder wie nennt man die denn, wenn jemand in der Kolonie lebt?
Kolonialbewohnern, weiß nicht.
Genau, Kolonie, also den Menschen, die da unten wohnen halt. Nicht alles Menschen. Aber allein dieses Gedankenexperiment, würdest du das tun? So, ne? Du gibst dein gesamtes Leben auf, aber du lebst ja eigentlich weiter. Es ist irgendwie spannendes Gedankenexperiment einfach.
Mhm.
Dein Platz 2.
Da habe ich jetzt gerade ein bisschen überlegt, ob ich da vielleicht einen Shorttrack mit reinnehme, aber ich bin jetzt gelandet bei immer diese Last mit den Tribbles.
Mhm, sehr schön, ja.
Allein, weil sie es getan haben. Ja, also es ist ja diese Folge Deep Space Nine, fünfte Staffel, in der die DS9-Crew ins Jahr 2067 zurückversetzt wird, ich glaube mit Hilfe eines Drehkörpers, und ich glaube, wir erleben das Ganze auch, verbessere mich, wenn du sie noch besser in Erinnerung hast, wir verleben das Ganze auch nur aus Erzählung quasi, ne? Sisko erzählt das irgendeinem Zeitkopf oder sowas, was da passiert ist und wir,
ja, irgendwie so, genau. Ne? Mhm.
Und wir sehen es dann immer in quasi in Ausschnitten, was dann passiert ist und genau sie verfolgen irgendwen, ich weiß es nicht mehr genau, wen und warum. Sie verfolgen irgendwen und landen dann eben halt auch tatsächlich ich glaube, auf einer Raumstation, da ist dann auch die alte Enterprise angedockt und dann gibt es halt Szenen.
Sie landen in der alten Tribble-Folge, genau.
Sie landen dann in dieser alten Tribble-Folge, richtig, genau. Und dann gibt es halt Szenen, wo sie dann da reingeschnitten worden sind, und ich finde, das sah damals schon ziemlich geil aus. So, ja. Ne? Es sieht auch, finde ich, auch heute sieht das noch gut aus. Ich finde die Idee großartig. Es tat damals niemandem weh, ne? Also anders als bei der ein oder anderen Discovery-Folge am Anfang, ist da alles gut gegangen quasi. Sie sind in die Vergangenheit eingetaucht, sie haben nichts kaputt gemacht und sind wieder zurückgegangen und hatten sogar mal einen Smalltalk mit Kirk. Sisko war es, glaube ich, am Ende, der ihm ein Pad reicht, ne? Oder sowas.
Ja, oder Dex, ich weiß nicht mehr genau, also einer von beiden oder beide sogar hatten Kontakt mit Kirk, und das ist natürlich total toll. Das war zum 30-jährigen Jubiläum von Star Trek, haben sie diese Folge rausgebracht. Mhm. Das heißt, die ist letztes Jahr 25 Jahre alt geworden, und ja, tolle Wahl. Gefällt mir gut.
Ja, war, also ist auch eine Folge, die ich viel zu lange nicht mehr gesehen habe, aber die Idee finde ich nach wie vor großartig. Das macht echt richtig viel Spaß.
Ja, mit meiner zweiten Folge geraten wir dann schon wirklich in so in Top 10 Star Trek Episoden.
Ja.
Die Rede ist von der Doppelfolge Past Tense bei DS9. Sisko, Bashir und Dex machen eine versehentliche Zeitreise ins frühe 21. Jahrhundert, das da wegen diesen komischen Ghettos, die sie da aufgebaut haben, kurz vor den Bell-Aufständen steht.
Ja.
Das Problem ist, die mischen sich irgendwie mal in den Streit ein und dadurch stirbt Gabriel Bell, was im Endeffekt ganz, ganz fürchterlich gewesen wäre für die Welt, weil der Bell tatsächlich die Aufstände angeführt hat, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass sich die Föderation irgendwann gründet, ne, mittelbar. Wenn Gabriel Bell seine Rolle nicht gespielt hätte, würde die Föderation niemals gegründet worden. Und deswegen muss Sisko im Endeffekt die Identität von Gabriel Bell annehmen, um sicherzustellen, dass diese Bell-Aufstände im Endeffekt stattfinden.
Ja.
Ja. Und er muss dann, glaube ich, getötet werden trotzdem oder sowas. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, diese Episode hat eine sehr, sehr düstere Atmosphäre, ne? Sehr dystopisch, auch aus unserer Perspektive noch. Und sie ist trotzdem, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, in der wir halt eine sehr, sehr hohe Inflation erleben und in der die Schere, die Reichtums- oder Vermögensverteilungsschere immer weiter auseinandergeht, uns davor, also die Folge kann uns, glaube ich, davor warnen, was passiert, wenn wir nicht für einen finanziellen und sozialen Ausgleich irgendwie zwischen allen Menschen sorgen.
Ja. Auch eine, wie ich finde, ziemlich mutige Folge am Ende, ne? Weil das ist ja eine sehr politische und, wie du sagst, auch eine sehr düstere Folge. Klar, da gibt's auch so ein bisschen Action, aber es ist ja unterm Strich auch eher so eine politische Folge, ne? Also, oder zwei ja sogar. Und das so zu machen, auch in einer Doppelfolge, finde ich tatsächlich auch eine ziemlich mutige Entscheidung.
Voll, auf jeden Fall.
Mhm.
Und deswegen auf jeden Fall mein Platz 2 in der Top 5 Zeitreisegeschichten bei Star Trek.
Jetzt gibt es natürlich noch ungefähr 150.000 wahnsinnig gute Zeitreisegeschichten, und ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass die ein oder andere der Top 10 Star Trek Folgen da bei dir jetzt noch vorgekommen wäre. Ist sie aber nicht, aber ich bleibe nichtsdestotrotz jetzt bei meiner mir jetzt überlegten Nummer 1, die wahrscheinlich auf viel Gegenwind stoßen wird, aber von mir auch sehr emotional kommuniziert wird jetzt hier oder begründet wird, weil meine Nummer 1 Zeitreisefolge ist Star Trek 7 Generations.
Ja, dann mach mal. weil du Pferde liebst.
Weil ich Pferde liebe und Rührei. Es war einfach, ich habe diesen Film zugegebenermaßen lange nicht mehr gesehen und ich habe ein bisschen Angst davor, ihn mir nochmal anzugucken. Wir werden ihn wahrscheinlich irgendwann nochmal angucken und ich habe ihn auch nochmal gesehen, nachdem ich ihn verklärt als kleiner Sebastian geguckt habe. Aber dieses verklärte Gefühl, was ich damals hatte, als ich in dem Kino saß und das erste Mal mein Star Trek auf einer Kinoleinwand gesehen habe und dann auch noch mit diesem Kirk, der mir damals gar nicht so wahnsinnig viel gesagt hat, zusammen, ne, dieses Zusammentreffen dieser Generationen, diese eigentlich ziemlich krude und zum Teil halt auch etwas lame Story, die ja irgendwie zwischenzeitlich sich sehr verliert in dieser Nexus-Zwischenebene. Aber ich hab's wahnsinnig gefeiert und ich habe den Film wirklich oft gesehen. Also ich hatte den als VHS, glaube ich, noch seiner Zeit. Also ich habe den als kleiner Sebastian habe ich den relativ häufig geguckt, weil ich ihn doch auch danach noch gehypt habe. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, vielleicht 10 Jahre nicht mehr gesehen oder 8 oder sowas. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt, wenn ich ihn mir nochmal angucke, aber mein Herz wird warm, wenn ich an diesen Film denke und vielleicht auch so warm wie bei keiner anderen Zeitreise, an die ich mir vorstellen könnte. Insofern ist das meine Top 1 auch, wenn diese Zeitreise das Ende der Enterprise D bedeutet, was mein warmes Herz natürlich wieder ein bisschen springen lässt, aber das habe ich euch oft genug erzählt.
Ich finde es aber sehr, sehr schön, weil du hast ganz, ganz oft schon erwähnt, wie emotional eigentlich das Ende der Enterprise D auf diesem Planeten, Viridian 3,
ja,
für dich ist. Und dementsprechend ist es quasi dein emotionaler Höhe-Tiefpunkt, dieser Film. Und deswegen, ja, finde ich es auch einen verdienten Platz 1 bei dir. Mein Platz 1 bringt dann im Endeffekt Ratio und Emotion irgendwo zusammen und es konnte keine andere Zeitreise sein als die Zeitreise über den Guardian Forever ins frühe 20. Jahrhundert, in dem Kirk seine große Liebe findet und sterben lassen muss. Die Rede ist von der TOS-Episode The City on the Edge of Forever.
Na, Gott sei Dank.
Die natürlich hier genannt werden muss. Und ja, Leute, wenn ihr immer noch nicht The City on the Edge of Forever gesehen habt
oder unsere Podcast-Folge dazu gehört habt
oder beides, dann macht das doch bitte. Also wirklich, wenn ihr auch nur eine einzige Star Trek-Episode noch dieses Jahr sehen werdet oder sehen wollt, dann ist es doch The City on the Edge of Forever. Eine Episode, die die Zeitreise hat, die ein paar krude Elemente hat, zum Beispiel diesen Guardian of Forever, der da plötzlich gefunden wird, die eine ganz, ganz interessante Geschichte hat, wo eigentlich noch Piraten drin vorkommen sollten und ganz seltsame Sachen irgendwie, wo aber im Endeffekt Witz vorkommt in der Moderne, wo ein seltsamer Milchmann von einem verrückten McCoy besucht wird, wo vielleicht die dramatischste Szene im gesamten Star Trek-Oeuvre gemacht worden ist, nämlich eine Szene, in der Kirk, der Frauenheld, der immer irgendeine andere aufreißt mit nacktem Oberkörper, sich wirklich, wirklich, wirklich verliebt und zwar aufs Tiefste und dann seine große Liebe sterben lassen muss.
Ja, es ist wirklich eine Folge, die ich, bevor du mir davon erzählt hast, noch nicht gesehen hatte und die mich wirklich sehr überrascht hat und mich hat sehr anders denken lassen über das, was TOS gemacht hat damals, weil sie wirklich überragend gut ist, nicht nur für diese Zeit, aber auch gerade für diese Zeit und gerade für diese Serie. Es ist eine Episode, die nach wie vor wirklich heraussticht. Also das ist mir echt damals geflasht, dass sie sowas gemacht haben. Tolle, tolle, tolle Folge.
Ja, an der wirklich auch alles einfach stimmt. Also ja, deswegen schaut sie euch an. Und das waren, jetzt muss es eigentlich nochmal abspielen.
Ja, machen wir es am Schluss dann nochmal, ja? Okay.
Ich habe gehört, man könnte das so machen, ja.
Okay, dann sag doch nochmal, das waren, ja.
Und das waren
die großen 5, definiert von Doom und Sonntag.
Ja, und jetzt fehlen natürlich noch ungefähr 150 andere Episoden. Und das heißt, es gibt euch genug Luft, um eure großen fünf uns gerne auch mitzuteilen oder mit euch uns allen gemeinsam zu teilen. Und das könnt ihr gerne bei uns auf dem Blog oder auf den sozialen medialen Kanälen tun, die ihr kennt.
Ihr kennt das alles, genau. Und jetzt verabschieden wir uns ganz schnell in die nächste Woche, die jetzt ja morgen losgeht. Nach bestimmten Kalenderzählungen.
Welchen auch immer. Ja, ist in Ordnung.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.